2017 war ich das letzte Mal hier. Ich weiß nicht, ob sich noch jemand erinnern kann. Ist schon ein bisschen her. Auf jeden Fall habe ich Ralf gefragt. Ralf, kann ich noch mal zu euch kommen? Ich würde die Geschwister hier gerne noch mal sehen. Da hat er gesagt, klar, kein Problem. 22. September ist gebongt. Und deswegen, wir freuen uns, heute wieder bei euch sein zu dürfen. Nach 2 Jahren. Und wer mich noch nicht kennt, ich bin ursprünglich aus Niedersachsen, aus der Stadt Nordhorn in Norddeutschland. Von 2009 bis 2012 war ich auf der Bibelschule Brake. Und danach bin ich in die Pfalz gegangen, nach Zweibrücken, um dort mit einem Bruder Gemeindeaufbauarbeit zu machen. Und dadurch habe ich meinen Schwager kennengelernt, durch meinen Schwager meine jetzige Frau. Wir haben geheiratet 2014. Dann bin ich ins Saarland gezogen von Rheinland-Pfalz aus. Und jetzt sind wir in St. Wendel, weil es halt so nah dran war, haben wir die Gemeinde in Zweibrücken verlassen und sind nach St. Wendel gegangen. Nur ganz kurz, wer dazu noch irgendwelche Fragen hat, kann mich gerne hinterher noch ansprechen. Jetzt bitte ich euch einfach mal, wer möchte, kann die Augen zumachen, aber stellt euch einfach mal eine Szene vor in einem Zugabteil. Und zwar in einem Abteil des ICE von Hannover nach Frankfurt. Dort sitzen eine Mitarbeiterin der Kinderkirche und ein Manager. Er liest den Wirtschaftsteil der Frankfurter Allgemeine. Sie blättert in den Vorbereitungsunterlagen für den nächsten Sonntag. Und ihr erster Impuls ist, die Unterlagen möglichst so zu halten, dass er nicht sehen kann, dass sie von der Kirche ist und sich mit Kinderarbeit beschäftigt. Am besten überhaupt ein Gespräch vermeiden. Und ab Göttingen ging der Plan schief. Der Manager faltete seine Zeitung sorgfältig zusammen und begann mit harmloser Konversation. Und er war schnell bei seinem Beruf, offensichtlich seinem Lieblingsthema. Seine Firma stellte Verpackungen für Zahnpastatuben her. Und er hatte gerade ein neues Beschäftigungsmodell entwickelt, das dem Standort Deutschland völlig neue Impulse geben würde. Die Frau war beeindruckt, wie ein Mensch von der Bedeutung seiner Tätigkeit so überzeugt sein konnte und ganz für eine Sache zu leben. Und in diesem Moment kam die Frage, die sie die ganze Zeit gefürchtet hatte. Und? Was machen Sie so? Und in diesem Moment übernahm der Heilige Geist das Ruder. Sie setzte sich kerzengerade hin, lächelte und sagte, das ist ja interessant. Ich glaube, wir haben ganz ähnliche Geschäftsinteressen. Wir haben auch gerade ein völlig neues Konzept für den Standort Deutschland entwickelt. Allerdings arbeiten wir weniger mit Verpackungen als mit Inhalten. Wir wenden theologische Basisprinzipien an, um eine positive Modifikation der Persönlichkeit unserer Klienten herbeizuführen. Er hatte keine Ahnung, wovon sie redete, hätte das aber niemals zugegeben. Irgendwie habe ich schon einmal davon gehört, meinte er. Haben Sie ein Büro in Frankfurt? Oh, wir haben mindestens eins in jeder Stadt von Alaska bis Kasachstan. Wissen Sie, die neuen Märkte sind für uns alte Hüte. Ihm fiel die Kinnlade runter. Man sah richtig, wie er sein Gehirn durchstöberte, um diese Firma zu identifizieren, über die er sicher schon einmal irgendwo gelesen hatte. Tatsächlich arbeiten wir, fuhr die Frau fort, auf internationaler Ebene. Unsere Führungsebene plant, bis zum Ende der Geschäftsperiode mindestens ein Standbein in jedem Land der Welt zu haben. Sie legte eine Kunstpause ein. Haben Sie auch so etwas vor? Nein, noch nicht, stammelte er. Aber Sie haben doch Ihre Führungsebene erwähnt. Wie machen Sie das? Die Frau sagte, nun ja, es ist ein Familienunternehmen. Es gibt einen Vater, es gibt einen Sohn und einen guten Geist. Diese drei halten alles am Laufen. Da muss ein Haufen Kapital im Spiel sein, sinnierte er. Meinen Sie Geld? Fragte die Frau. Ja, das nehme ich auch an, aber niemand weiß genau, wie viel. Wir machen uns auch so unsere Gedanken darüber. Der Chef scheint immer genug davon zu haben. Ja, und die Mitarbeiter? Fragte der Mann. Oh, die sollten Sie mal sehen. Sie haben einen ganz besonderen Geist, der das Unternehmen prägt. Es läuft ungefähr so. Der Vater und der Sohn gehen so liebevoll miteinander um, dass die Liebe sich auf die Mitarbeiter überträgt und sie sich auch untereinander lieben. Ich weiß, das klingt altmodisch, aber ich kenne Leute bei uns, die wären bereit, füreinander zu sterben. Wie ist das bei Ihnen?
Noch nicht so weit. Wir sind noch nicht so weit, sagte der Mann und änderte seine Strategie.
Sie haben sicher auch gute Vergünstigungen, oder?
Allerdings, strahlte die Frau. Ich habe eine Überlebensversicherung, Alters- und Todesvorsorge und alles auf Kosten des Chefs.
Und das Beste, er hat für mich ein großzügiges Apartment in einer riesigen, tollen Wohnanlage reserviert. Da kann ich einziehen, wenn ich hier mit der Arbeit fertig bin. Sagte er verwirrt. Wissen Sie, eins beschäftigt mich noch. Ich lese viel. Und wenn Ihr Unternehmen wirklich so ist, wie Sie es beschreiben, warum habe ich dann noch nie davon gehört?
Das ist eine gute Frage, sagt sie. Vielleicht lesen Sie die falsche Zeitung.
Immerhin blicken wir auf eine 2000 Jahre Tradition zurück.
Aber vielleicht möchten Sie sich uns anschließen. Wir bieten ein Orientierungsseminar für Menschen an wie Sie. Menschen, die weiterkommen wollen.
Weiterkommen, ja, warf der Mann ein. Aber wohin?
Oh, sagte die Frau, auf diese Frage haben wir uns spezialisiert.
Und schon ist man beim Thema und man hat das Interesse des Hörers geweckt, oder?
Also dieser Manager war sicherlich ganz nah bei dieser Frau und wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht.
Und ich wünsche das für mich, aber auch für uns alle, dass es uns so ergeht wie in dieser Situation, dass wir so schlagfertig sind und so kreativ sind und auf unser Gegenüber so eingehen können.
Und dass der Heilige Geist uns dafür gebraucht, um Menschen näher zu Jesus zu führen.
Bei uns ist es aber oftmals auch so, dass wir aus Angst ein Gespräch über den Glauben lieber vermeiden wollen. Wir haben das auch am Anfang gesehen bei dieser Frau. Am liebsten die Unterlagen so halten, dass keiner sehen kann, womit sie sich da eigentlich gerade beschäftigt. Und vielleicht haben wir auch mal diese Menschenfurcht, wo wir dann einfach sagen, ja, es ist besser, wenn ich jetzt nichts sage, denn vielleicht wird er spotten oder mich ablehnen oder mich beleidigen. Deswegen lasse ich das einfach mal. Aber manchmal hat Gott diese Situation schon so gut vorbereitet, dass er uns die richtigen Worte einfach gibt, dass wir freimütig sein können. Und wir sehen, wo steht unser Gesprächspartner. Wir können in dieser Geschichte ein Prinzip oder auch eine Strategie erkennen, die schon Jesus und auch Paulus angewendet haben. Und der Text heute Morgen, um den es geht, der steht im 1. Korintherbrief, wer mitlesen möchte. Der 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Die Verse 19 bis 23.
Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern ich bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben.
Bei der Verkündigung des Evangeliums durch Paulus traf er meistens auf Juden und auf Heiden. Es waren immer wieder diese beiden Zuhörergruppen, auf die er traf.
die Griechen, die Juden. Und hier lesen wir jetzt gerade von drei Gruppen. Wir lesen von den Juden, die ja unter dem jüdischen Gesetz stehen. Wir lesen von den Heiden, von den Griechen, die das Gesetz nicht haben, die Gott nicht kennen. Und wir lesen hier von Schwachen. Das sind wahrscheinlich die Leute innerhalb der Gemeinde, die Hilfestellung im Glauben benötigten. Und bei diesen Begegnungen musste Paulus sich an die jeweilige Zuhörerschaft anpassen. Und er tat drei Dinge. Er verzichtete auf seine eigene Freiheit, er sprach die Sprache der Zuhörer und er tat alles Nötige, um am Evangelium teilzuhaben. Verzichtete auf seine Freiheit, sprach die Sprache der Zuhörer und tat alles Nötige, um am Evangelium teilzuhaben. Deswegen heute Morgen der erste Punkt von diesem Text: Verzichte auf deine Freiheit um des Evangeliums willen. Klingt komisch, oder? Verzichte auf deine Freiheit um des Evangeliums willen. Was heißt das? Verzichte auf deine Freiheit. Das hätte man mal dem schottischen Freiheitskämpfer William Wallace sagen sollen, denn sein Schlachtruf war: Sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals nehmen Sie uns unsere Freiheit. Genau. Aber bei diesem Text spielt der Kontext natürlich eine ganz andere Rolle. Der Zusammenhang hier in Vers 19, denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Paulus blickt hier auf seinen Dienst, auf das, was er tut, auf seine Missionsarbeit, und er blickt auf das Ziel. Und er hat es hier quasi konkretisiert. Er macht hier eine freiwillige Grenze der christlichen Freiheit deutlich, dem Verzicht auf die eigene Freiheit, um möglichst viele zu gewinnen. Paulus hat sich selbst zu jedermanns Knecht gemacht, steht dort, was aber immer noch irgendwie komisch klingt, oder? Sich zum Knecht zu machen. Wie mache ich mich denn zum Knecht? Er sagt, er ist frei von jedermann. Er ist nicht von den Meinungen, von den Urteilen oder von den Gesetzen anderer Menschen oder anderer Gruppen abhängig. Und damit Menschen zu Gott finden, verzichtet er bewusst auf seine eigenen Freiheiten und begibt sich quasi auf das Level seiner Empfänger. Und er tut das nicht so, als wenn er ein Heuchler wäre oder das Evangelium aufgibt oder sich irgendwie doof stellt, sondern vielmehr so, dass er versucht, die Lebensform seines Gegenübers irgendwie anzunehmen, um mit ihnen zu sprechen. Und vom Text her verstehe ich das eher als Empathie. Er versucht, sich in die Leute hineinzuversetzen. Er stellt sich den Leuten nicht gegenüber als der hochgestochene Theologe, sondern versucht, sie nachzuvollziehen und dann mit ihnen zu sprechen. Er versucht, sich in die verstandesmäßige Lage seines Gegenübers hineinzuversetzen. Und wir sehen, Paulus geht umher und das Erste, was er macht, er geht in jüdische Synagogen, um zu predigen. Und er kennt sich sehr gut mit dem jüdischen Gesetz aus. Er kommt aus dem Judentum. Er kennt das jüdische Gesetz als ehemaliger Pharisäer auswendig. Und er kann verstehen, an welchen Punkten es bei den Juden hängt. Er weiß genau, wo er ansetzen muss. Und deshalb kann er auch den Messias im Kontext des Alten Testaments sehr gut erklären. Paulus war zwar Christ, aber für seine Zuhörerschaft, für die Juden, ging er wieder einen Schritt zurück ins Judentum. Nicht, dass er, dass es seinen Glauben angeht, aber dass er sagt, ich muss jüdisch denken, um den Juden das zu erklären. Und Gott bringt uns manchmal unfreiwillig mit Leuten in Kontakt, oder? Kann das jeder so bejahen? Habt ihr das alle schon erlebt, dass es nicht gerade freiwillig war, wenn man auf einmal eine Person vor sich gestellt bekommt und dann, okay, soll ich jetzt sagen, ich bin Christ oder soll ich es nicht sagen? Wie führt Gott dieses Gespräch jetzt? Und manchmal, wie in der Geschichte, die wir am Anfang hörten, ist es so, dass man mit diesen Personen gar keine Gemeinsamkeiten hat, dass uns eigentlich nichts verbindet. Die Frage ist aber, die ich mir selbst stellen muss: Möchte ich jede Person für Gott gewinnen oder möchte ich nur die Leute gewinnen, die mir persönlich am besten gefallen?
wo ich denke, ja, der passt zu mir, wir haben ein Thema, den führe ich jetzt zum Glauben. Und eine andere Person, wo ich denke, boah, irgendwie ist die Person komisch. Ich glaube, ich rede jetzt mal nicht weiter. Wir neigen manchmal dazu, das ist unser Fleisch, Leute zu meiden, mit denen wir so nicht können, mit denen wir vielleicht gar keine Gemeinsamkeiten haben, die wir schon angucken und sagen, boah, irgendwie ist der komisch. Der wirkt komisch auf mich. Wir picken uns gerne Rosinen raus, bevor wir überhaupt probiert haben, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Manchmal liegt es auch an unserer mangelnden Demut, wenn wir bewusst Leute aus dem Weg gehen, wenn wir Leute meiden. Und ich denke, das war bei Paulus nicht anders. Da gab es auch Leute, die ihm irgendwie nicht abgingen, wo er denkt, oh, komische Person jetzt vor mir. Aber er macht sich die Mühe und er hat gelernt, die Leute zu lieben, wie sie sind. Denn das hat er von Jesus gelernt. Jesus tat das Gleiche. Er könnte auch seinen Frieden haben. Paulus könnte auch einfach nur die Gemeinschaft der Apostel genießen. Aber für Jesus, weil Jesus das so wollte, ist er zu den Heiden gegangen. Er hat sich auf eine sehr riskante Reise begeben, auf mehrere riskante Reisen, wurde gesteinigt, wurde ausgepeitscht, hat alles Mögliche ertragen. Aber er ist doch immer wieder vorwärts gegangen, um das Evangelium weiterzusagen. Er könnte für sich selbst ganz anders leben, wenn er das wollte. Aber er möchte Menschen auf diesem Weg für das Evangelium gewinnen. Und letztlich ist das auch der Weg, den Jesus so gegangen ist. Hat Jesus nicht auch sehr viele Entbehrungen auf sich genommen? Er hat sich klein gemacht, hat sich erniedrigt und ist einer von uns geworden. Er wurde Mensch wie wir, um uns zu retten. Und er wollte uns in allem gleich werden, aber ohne zu sündigen, ohne Schuld. Jesus hätte auch Freude haben können, doch er erduldete das Kreuz für uns, das sagt der Hebräerbrief. Jesus gab seine Freiheiten für uns auf. Jesus verzichtete auf vieles, um uns in allen Dingen gleich zu werden. Jesus musste sich auch mit einigen Menschen herumärgern und er war traurig über manche, aber trotzdem hat er jeden gleichermaßen geliebt. Deswegen auf meine Freiheit zu verzichten bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass ich tue, was Jesus tat. Dass ich tue, was ich von Jesus gelernt habe. Den Leuten auf ihre Weise zu begegnen, muss deswegen nicht zwangsläufig unangenehm sein. Es kommt vielmehr auch auf meine Motivation an. Was für eine Motivation habe ich, wenn ich fremden Menschen begegne? Will ich möglichst viele Menschen erreichen oder mir nur die Rosinen rauspicken? Und ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, dass man manchmal sehr darüber staunt, welche Begegnungen man macht. Wir waren in der Bibelschulzeit oftmals in Bielefeld unterwegs und haben Menschen angesprochen, die auf dem Weg in die Disco waren oder vielleicht auch muslimische Menschen. Und erstmal hat man sich nicht so getraut. Man hat dann so seine Flyer in der Hand gehabt, erstmal so hinterm Rücken so und dann so auf die Leute zugegangen, hier, das ist ein Flyer, lesen Sie sich das mal durch, tschüss. Aber irgendwann hat man gesagt, so, wir reden jetzt mal über das, was da drin steht. Und dann ist man auf Gespräche gekommen, wo man dachte, wow, ich habe von Muslimen erst gedacht, sie würden mich sofort ablehnen und würden sofort sagen, geh bloß weg. Aber sie waren erstaunlich offen für das Evangelium. Und diese Erfahrung muss man einfach mal machen. Und deswegen, manchmal müssen wir wirklich ein bisschen tapfer sein und auf die Leute zugehen. Wenn man abgelehnt wird, kann man immer noch aufhören, aber solange es gut geht, lohnt sich's doch, oder? Und Gott kann Gespräche lenken. Obwohl man vielleicht denkt, oh je, wie soll ich das Evangelium jetzt erklären? Wir fühlen uns doch oft sehr unvorbereitet in irgendein Gespräch hineingeworfen und auf einmal, wie soll ich es jetzt sagen? Was soll ich jetzt machen? Wo soll ich anknüpfen? Wo soll ich anfangen? Aber unterschätze nicht, dass Gottes Geist in die Herzen deiner Zuhörer sprechen kann. Wir bringen manchmal Leute auf etwas, über das sie noch nie nachgedacht haben. Und wenn wir bereit sind, unsere Freiheit aufzugeben, dann werden wir so manches Wunder erleben. Wie sieht es also praktisch aus, wenn ich auf meine Freiheit verzichte? Dann kommst du
gedanklich aus deiner Komfortzone heraus und fängst an, die Sprache deiner Zuhörer zu sprechen. Deswegen der zweite Punkt heute Morgen: spreche die Sprache deiner Zuhörer. Spreche die Sprache deiner Zuhörer. Kennt jemand von euch George Werver? Er ist der Gründer der Missionsgesellschaft Operation Mobilization oder kurz OM. Und der war mal zu Gast in der Bibelschule Brake und er hat einen Karton mitgebracht. Und ich habe gedacht, was will er denn jetzt mit diesem Karton? Den Karton hat er dann dahingestellt und dann hat er sich in den Karton reingestellt. Und dann sagte er, jeder Christ lebt quasi in seinem Karton. Und dieser Karton symbolisiert die Komfortzone, die jeder hat. In diesem Karton fühlt sich der Christ wohl und man kann seine Begrenzungen sehen und man wagt nicht, die Ränder dieses Kartons irgendwie zu berühren und schon gar nicht irgendwo darüber zu fassen, sondern man bleibt schön in diesem Karton drin. Und das ist unser Problem. Wir haben uns diesen Karton selbst gebastelt und wir lieben diesen Karton. Er vermittelt uns Sicherheit, er vermittelt uns Wärme. Wir wollen eigentlich nicht aus diesem Karton raus. Und deswegen, die Christen neigen manchmal dazu, in ihrem christlichen Dunstkreis irgendwo zu verweilen. Weil wir vielleicht denken, wie soll ich mit anderen Personen reden? Und kommt man in christliche Kreise, dann fällt einem sofort auf, dass man eine ganz andere Sprache hört. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, dann sprechen die Christen so untereinander, so im christlichen Slang, man sagt das auch als kanaanäisch, die kanaanäische Sprache, was Außenstehende einfach nicht verstehen. Wenn man jetzt einfach mal den Begriff Gnade nimmt. Außenstehende würden sagen, Gnade, Gnade, ja, das Wort kenne ich, das ist so, wenn man um Gnade winselt, dass man nicht umgebracht wird oder so. Und wir sagen, Gottes Gnade ist so toll, er hat uns errettet. Aber Leute, die von Gott nichts gehört haben, die verstehen das nicht. Für sie ist das kanaanäisch. Sie kommen sich vor wie Falschgeld. Und was in der Gemeinde deswegen eine gute Gewohnheit ist, kann bei Außenstehenden vielleicht auf Unverständnis treffen. Deswegen hab immer deine Zuhörer, auch wenn du sie nicht kennst, so ein bisschen im Blick. Verstehen die das jetzt oder rede ich jetzt kanaanäisch? Deswegen tun wir gut daran, dass wir die für uns geläufigen Begriffe, die wir gerne benutzen, dass wir dafür vielleicht zeitgemäße Worte verwenden. Oder biblische Wahrheiten ganz praktisch an den Dingen des Alltags festmachen. Jesus hat das auch nicht anders gemacht. Er hat auch Gleichnisse erzählt. Er hat viele Dinge aus dem Alltag genommen, um sie verständlich zu machen. Vielleicht gibt es Menschen, die eine gewisse Vorkenntnis haben, die vielleicht irgendwelche Verse schon mal gehört haben. Und dann weiß man, okay, diese Person ist jetzt nicht ganz weit draußen, so dass sie gar nicht versteht, was ich sage. Sondern es gibt so ein paar Dinge, die schnappen wir auf im Gespräch und man merkt dann sofort, ah, so ein bisschen verstanden hat die Person etwas. Deswegen manchmal trifft man nicht auf völlig, ich sage jetzt einfach mal, auf Leute, die gar nichts wissen. Manchmal kann man ein gewisses Vorwissen finden und das kann man als Sprungbrett nehmen, um das im Gespräch nochmal aufzugreifen. Du hast das und das vielleicht schon verstanden, ich erkläre dir den Rest. Erst dann, wenn sie anfangen zu glauben, dann werden auch tiefere Zusammenhänge immer deutlicher. Man beginnt zu verstehen, erst mit der Zeit. Es ist ein Prozess. Wie gerade schon gesagt, erklärte Jesus das Evangelium auch in alltagsbezogenen Gleichnissen. Und die Frau in der Geschichte am Anfang hat das auch getan. Jesus wusste, wie er seine Zuhörer erreicht und er wusste auch, welches Vorwissen er voraussetzen konnte. Und Martin Luther sagte als Bibelübersetzer, man muss dem Volk aufs Maul schauen. Man muss beobachten, wie sich die einfachen Leute ausdrücken und von ihnen lernen. Und in dem Buch Sendbrief vom Dolmetschen rechtfertigt er die Sprache seiner Bibelübersetzung und sagt, man muss die Mutter im Haus, die Kinder auf den Gassen, den gemeinen Mann auf dem Markt drum fragen und denselben auf das Maul sehen, wie sie reden und danach dolmetschen. So verstehen sie es denn und merken, dass man Deutsch mit ihnen redet. Natürlich hat Martin Luther anfangs auch einige Formulierungen gebraucht, die für fromme Leser eher befremdlich sind. Ich sage jetzt einfach mal kein Zitat, aber er hat
so ein paar Worte gebraucht, wo man denkt, das wird man heute nicht mehr sagen. Und wir besitzen heute zig Bibelübersetzungen. Und leider besitzen wir auch Bibelübersetzungen, auf die wir nicht so ganz stolz sind. Aus meiner Sicht sage ich jetzt einfach mal die Volksbibel. Sie ist sprachlich zu übertrieben, sie ist eintönig, weil sie eben nur eine gewisse Zuhörerschaft anspricht. Und es sind vielleicht Leute, die eher so Witzeleien lesen möchten, anstatt Ehrfurcht vor Gott und seinem Wort zu bekommen. Für mich ist deswegen diese Art der Bibel vor Gottes heiligem Wort respektlos. Und ich denke, wenn Martin Dreyer das Gleiche mit dem Koran gemacht hätte, würde er wahrscheinlich gar nicht mehr leben. Die hätten ihn sofort auf links gezogen. Wir sollten verständlich, aber nicht übertrieben von Gott reden, sodass die Angesprochenen auch verstehen, was gemeint ist. Und dazu musst du die Sprache der Menschen sprechen, die du eigentlich erreichen willst. Und Paulus versucht, die Menschen zu verstehen, denen er das Evangelium nahebringen will. Und dabei möchte er ihren gesellschaftlichen und auch ihren kulturellen Kontext erfassen. Wo kommst du her, wo gehst du hin? Und dann stellt er sich auf sie ein. Darum steht am Anfang seiner Mission auch nicht die Forderung, die wir manchmal vielleicht auch erheben, du musst erstmal so werden wie ich. Wenn du geworden bist wie ich, dann verstehst du es auch. Sondern die Person muss da anfangen, wo sie steht. Und deswegen müssen wir unser Wissen ein bisschen runterschrauben und dann Wörter gebrauchen, die einfach sind. Paulus stülpt den Menschen nicht irgendwelche Richtigkeiten oder Wahrheiten über. Deswegen die Frage an uns, wie gut gelingt es uns, die Perspektive einer anderen Person einzunehmen, quasi in ihre Haut zu schlüpfen. Vielleicht kennt jemand diese indianische Redensart, urteile nie über einen Menschen, bevor du nicht einen Mond lang in seinen Mokassins gegangen bist. Kennt man, oder? Neulich habe ich was gelesen, da hat ein Lehrer ein Buch hochgehalten und hat gesagt, dieses Buch ist rot. Es war aber blau. Und die Schüler haben gesagt, nein, das Buch ist blau. Und er hat gesagt, nein, das Buch ist rot. Und die Schüler haben gesagt, nein, das ist blau. So haben sie ein paar Mal hin und her diskutiert, bis er das Buch umgedreht hat, von der anderen Seite war es rot. Deswegen, es kommt auf die Perspektive an. Hätte jetzt jemand von den Schülern gesagt, dreh mal das Buch um, hätten sie auch gesagt, ja, von der einen Seite ist es rot, von der anderen blau. Aber erstmal so ein bisschen gegeneinander, nein, es ist blau, nein, es ist rot. Du musst die Perspektive deines Gegenübers einnehmen. Und wir leben in einem Land, wo viele nicht mehr wissen, was an Weihnachten passiert ist, was an Ostern passiert ist, was an Pfingsten geschah. Und deswegen kann man oftmals nur die geringsten Vorkenntnisse voraussetzen. Und man muss manchmal ganz, ganz unten bei der Basis anfangen. Und wenn du hörst, wie dein Gegenüber redet oder was er schon weiß, dann weißt du auch, wie du antworten kannst. Und Paulus' Leben als Christ ist für uns deswegen sehr, sehr interessant. Er gibt sich keinesfalls als etwas Besseres aus oder meint, er wäre ein Hochintellektueller, der sich nicht mit dem Fußvolk abgibt. So ist das bei ihm nicht. Er lebt unter den Griechen in dessen religiöser Freiheit. Er hält Tischgemeinschaft mit ihnen. Zum Beispiel für einen Juden wäre das unmöglich gewesen, sich mit einem Heiden an einen Tisch zu setzen und mit ihm zu essen. Paulus fordert auch von den Heiden nie die gesetzliche Beschneidung aus dem mosaischen Gesetz. Er lehnt sie sogar als Vorbedingung zum Christwerden ab. Er sagt, nein, wenn Heiden zum Glauben kommen, wenn Ungläubige zum Glauben kommen, dann brauchen sie die Beschneidung nicht. Und das lesen wir bei der Apostelversammlung in Apostelgeschichte 15. Er wehrt sich leidenschaftlich dagegen, dass den Heiden das jüdische Gesetz auferlegt werden soll. Paulus selbst ist aber auch kein Outlaw, also kein Gesetzloser. Er selbst lebt nicht ohne jedes Gesetz, wie er in unserem Text heute Morgen gesagt hat. Vielmehr beschreibt er es so, ich bin unter dem Gesetz Christi. Ich bin unter dem Gesetz Christi. Gottes Wille und Gottes Wort sind für ihn quasi die letzte Verbindlichkeit, die es noch gibt. Und dagegen wird er nicht verstoßen. Er braucht aber auch nicht das jüdische Gesetz einzuhalten, um Christ zu werden. Und deswegen ist es kein Paradox, wenn Paulus hier in unserem Text meint, er kann den Gesetzlosen wie ein Gesetzloser werden, obwohl er unter dem Gesetz Christi steht.
Und auch innerhalb der Gemeinde gilt dieses Prinzip für Paulus. Er geht auch den Weg der Schwachen mit. Er sieht, wer noch Hilfe in der Nachfolge braucht. Er sagt nicht, aus dir wird nichts mehr, du verstehst ja gar nichts, sondern er guckt, was hast du denn schon verstanden? Wo können wir denn weitermachen? Oder vielleicht hier in der Gemeinde, mit wem kann ich einen Grundkurs starten? Wo kann man den Glauben vielleicht noch aufbauen? Paulus will den Leuten zum Wachstum im Glauben helfen. Er will sie gewinnen für ein Leben mit Jesus. Und Paulus fasst sein Ziel hier im Text in Vers 22 so zusammen: Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich bin allen alles geworden. Geht das überhaupt? Gerät man nicht als eine Person, die es alles recht machen will, irgendwie zu einer Person, die man nicht zu fassen bekommt? Kennt ihr Leute, die man vielleicht so als aalglatt bezeichnet? Die sind so glatt wie ein Aal, man versucht sie zu greifen, aber sie flutschen immer wieder aus der Hand raus oder sie reden dir nur nach dem Wort. Vielleicht kennt ihr solche Personen. Das ist wie mit dem Pudding, den man nicht an die Wand nageln kann. Der bleibt einfach nicht hängen. Es geht nicht darum, es allen recht machen zu müssen. Es geht darum, zu dienen, aber bei der Wahrheit des Evangeliums zu bleiben. Deswegen kommen wir jetzt zu dem letzten Punkt heute Morgen, dem Punkt 3. Tue alles Nötige für das Evangelium. Tue alles Nötige für das Evangelium. Und ich sage hier bewusst nicht, tue alles fürs Evangelium, weil nicht immer alles nötig ist. Tue das Nötige. Ihr merkt, es geht hier so ein bisschen in Richtung Problemzone. Wie weit gehen wir denn? Werde ich dem Säufer ein Säufer? Werde ich dem Lästerer ein Lästerer, um sie zu gewinnen? Dann würden wir gegen das Gesetz Christi verstoßen, oder? Das merkt man schon von alleine. Wir würden gegen Gottes Willen verstoßen. Das würde nicht zur Ehre Gottes wirken. Irgendwo ist der Punkt erreicht, wo du genau weißt, Jesus würde diesen Schritt nicht gehen. Jesus würde sich nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Er würde deinen Schritt auch nicht mitgehen. In vielen Fällen hilft schon Diplomatie und vielleicht eine gut aufgebaute Beziehung zu dieser Person. Dass die Person genau weiß, wenn es jetzt ein Freund ist oder ein Familienmitglied, ungläubig, dass die Person weiß, wie weit du gehst und das auch akzeptierst. Dass du eben nicht dem Lästerer ein Lästerer werden musst oder dem Säufer ein Säufer oder sonst wem. Es ist keine Schande zu sagen, weil ich Christ bin, tue ich dieses oder jenes nicht. Die Menschen um uns herum haben das zu akzeptieren, wie weit wir gehen. Ich gehe nur so weit, wie Gottes Wort es mir erlaubt. Und Gottes Wort spricht ganz klar. Das ist nicht irgendwie Auslegungssache, wo man sagen kann, ja, Paulus hat ja auch zu Timotheus gesagt, trink mal ein bisschen Wein, also soll ich ein bisschen mehr trinken. Das ist damit nicht gemeint. Paulus begründet das ja auch. Paulus' Ziel ist es, Menschen vom Evangelium zu überzeugen. Er versucht, Berührungsängste und Distanzen zu überwinden. Bei dem Wort überzeugen ist das auch noch so eine Sache. Versuchen wir Leute zu überzeugen? Eigentlich ist das gar nicht unsere Aufgabe, zu überzeugen, denn das macht Gott. Gott überzeugt. Das können wir gar nicht vollbringen. Wir können aber Menschen ein bisschen näher zum Ziel führen. Zum Beispiel habe ich mal gehört, wie ein Theologe zu einer Veranstaltung gekommen ist und da war ein brennender Jünger, der dann gesagt hat, zu diesem Prediger, zu diesem Theologen: Mein Freund, der soll unbedingt zum Glauben finden, aber der glaubt an die Evolution. Und dann hat der Theologe dann gesagt: Bring ihn mal her. Und dann hat er den hergebracht und hat gesagt: Ist es für dich ein Problem, auch wenn du an die Evolution glaubst, Jesus anzunehmen? Da hat er gesagt: Nö, eigentlich nicht. Problem gelöst. Denn Gott wird ihn irgendwann davon überzeugen, dass die Evolutionstheorie irgendwo hinkt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Wenn das also kein Hindernis ist, ist es doch okay. Gott wird ihn letztendlich überzeugen. Paulus und auch Jesus benutzen Menschennähe für die Botschaft. Jesus ist schließlich ein Freund der Sünder und Zöllner gewesen. Und er hatte keine Bedenken, sich mit zwielichtigen Gestalten an einen Tisch zu setzen. Er machte sich aber nicht ihre Sitten zu eigen. Er sieht auch nicht über die Sünde hinweg. Ganz im Gegenteil. Jesus spricht die Sünden der Leute ganz klar an und sagt, das machst du falsch. Er redet den Leuten nicht nach dem Mund. Ich möchte noch mal ganz kurz auf Paulus' Vorbild gegenüber den Juden eingehen. Wenn Paulus irgendwo neu war, ging er immer zuerst zu den Juden und predigte in den Synagogen. Deswegen, wir können daran erkennen, er hat die Juden nie abgeschrieben. Obwohl er gerade von den eigenen Leuten die bitterste Ablehnung bis hin zu Gewaltanwendung und Gewaltausführung erlebt hat. Aber er hat immer wieder seine Verbundenheit zu seinem Volk gezeigt. Und er sagt auch an einer Stelle, er würde sogar seine eigene Rettung für die Rettung Israels drangeben, wenn es möglich wäre. Und er hat sogar Timotheus beschneiden lassen um der Juden willen, damit sie ihn nicht von vornherein schon ablehnen. Das wäre ja für Timotheus keine Sünde gewesen. Und da hat er auch quasi auf seine Freiheit verzichtet. Okay, dann machen wir das halt so, damit wir den Juden kein Ärgernis sind, denn wir wollen sie doch gewinnen. Und in Jerusalem hat Paulus die Reinigungs- und Gelübderiten von den Juden übernommen, um ihnen nicht an falscher Stelle ein Ärgernis zu bereiten. Paulus sagt, ich habe die Freiheit. Ich kann das machen, damit ich Leute gewinne. Aber wie weit gehe ich? Paulus betont ausdrücklich, dass er das jüdische Gesetz nicht mehr als den Heilsweg anerkennt. Nur durch Jesus, nicht durch das jüdische Gesetz. Das sagt er ganz klar. Er weiß sich allein aus Glauben gerechtfertigt. Römer 3, 28. Und das bezeugt er auch gegenüber allen Versuchen, wo versucht wird, jüdische Traditionen in das Christentum zu integrieren. Das ist zum Beispiel die ganze Thematik im Galaterbrief. Auch heute gibt es das noch, dass Christen wieder versuchen, sich an jüdische Dinge zu halten, weil sie meinen, es gehört einfach mit dazu. Es wäre wichtig für den Glauben. Wir können an Paulus sehen, wenn man bei einem Juden zu Gast ist, kann man gerne alles mitmachen. Aber das heißt nicht, dass das jüdische Gesetz für uns diese Relevanz hat, zu Gott zu finden, beziehungsweise den Heilsweg vorzugeben. Paulus geht bis zu einem gewissen Punkt den Weg der Juden mit. Aber überwiegend ging er halt als Heidenmissionar zu den heidnischen Menschen. Und die hatten heidnische Götter. Wir kennen vielleicht auch die Szene auf dem Areopag. Und da erzählte er den Griechen von dem Gott, den sie unwissentlich verehrten. Weil sie hatten ja eine Stelle, wo stand dem unbekannten Gott. Sonst waren ganz viele Götter drumherum und dann dem unbekannten Gott. Und das hat Paulus genutzt, um zu sagen, von dem will ich euch jetzt mal erzählen. Von dem Gott, den ihr unwissentlich versucht zu verehren. Einige haben Paulus verspottet, aber andere haben sich Paulus angeschlossen. Jesus teilt manchmal eine Zuhörerschaft. Vers 23 in unserem Text steht, um des Evangeliums willen, um der Botschaft Jesu. Es geht um die Rettung und Erlösung für jeden Menschen. Und deswegen handelt Paulus nach diesem Prinzip, das er verfolgt. Und in dieser Art und Weise, wie er das Evangelium verbreitet, unter Gefahren, Leiden, Entbehrungen, hängt quasi sein Anteil am Evangelium, dass ich an diesem Evangelium teilhabe. Wir sehen, wenn wir Gegenwind bekommen, sehen wir am meisten, dass wir zu Jesus gehören, wenn die Welt uns ablehnt, weil sie hat Jesus zuerst abgelehnt. So hat Paulus Anteil am Evangelium, indem er alles Nötige auf sich nimmt, um das Evangelium zu verkündigen. Und wenn mir das bewusst wird, dann gibt es meinem Dienst ein Gewicht und meinem Tun eine Verbindlichkeit. Es gibt meinem Dienst Gewicht und meinem Tun Verbindlichkeit. An anderer Stelle sagt Paulus, dass er dem vorgestreckten Ziel nachjagt, damit er es ergreift. Philipper 3, Vers 14. Deswegen lasst uns auch diesem Prinzip folgen. Wenn es also sein muss, verzichte ich auf meine Freiheit, ich versuche, die Sprache meiner Zuhörer zu sprechen und ich tue alles Mögliche, um am Evangelium teilzuhaben. Lasst mich noch beten. Jesus Christus, wir tun uns manchmal schwer,
wenn wir mit Menschen über den Glauben sprechen, oftmals steht unsere Angst im Vordergrund. Herr, wir bitten dich einfach um Mut, um Weisheit, dass wir die richtigen Worte von dir bekommen, dass du unseren Mund gebrauchst, dass du Situationen vorbereitest und uns in diese Situation hineinstellst. Auch wenn wir uns unvorbereitet fühlen, dürfen wir doch wissen, du bist immer vorbereitet und du kannst uns als deine Werkzeuge gebrauchen. Und deswegen wollen wir alles daran setzen, dir Ehre zu bringen. Wir wollen nicht dem Spötter ein Spötter sein oder dem Säufer ein Säufer, sondern wir gehen nicht so weit, dass wir ja gegen deinen Willen oder dein Wort verstoßen. Irgendwo sagen wir nein, hier geht es nicht weiter. Und wir bitten uns, dass du uns diese Grenzen auch ganz klar zeigst und dass wir einfach in dem Gesetz Christi bleiben, aber dass wir für unseren Zuhörer greifbar werden und dass er uns verstehen kann, dass er nicht merkt, dass er nicht denkt, dieser Christ, mit dem ich gerade rede, der ist absolut abgehoben, benutzt Wörter, die ich nicht verstehe, damit kann ich nichts anfangen, sondern dass wir einfach authentisch sind und dass wir uns an die Zuhörerschaft vielleicht anpassen können. Herr, bitte gebrauche du diese Situation, um dich zu verherrlichen. Amen.